Wie Roger schon angekündigt hat, haben wir heute einen spannenden Text vor uns. Wir befinden uns in einer Predigtserie über das Buch Richter und sind heute bei Richter 19 bis 21 angekommen. Und ich habe der Predigt den Titel Israels Verfall gegeben. Die Geschichte, um die es heute geht, die werdet ihr garantiert in keiner Kinderbibel finden. Und wenn man einen Film aus dieser Geschichte machen würde, dann würde er höchstens einen Oscar für die deprimierendste, menschenverachtendste, grausamste Storyline bekommen. Und für sonst wahrscheinlich nicht viel mehr. Ihr seht schon, ich versuche euch ein bisschen vorzubereiten auf das, was dahinter steckt. Aber nichtsdestotrotz hat diese Geschichte auch einen wichtigen Platz in der Bibel. Und wir wären töricht, wenn wir darüber hinweggehen würden und sie nicht anschauen würden, nur weil sie für uns so schrecklich und grausam ist. Wie wir in den vorherigen Predigten schon gehört haben, befindet sich Israel in einer Zeit, wo sie in das verheißene Land reingezogen ist, wo Josua sie hingeführt hat. Aber wo sie nicht Gottes Auftrag ausgeführt haben, der gesagt hat, hey, vertreibt die Menschen, die dort leben, aus diesem Land, weil wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr in ihre Kulturen mit rein heiraten, dann werdet ihr ihren Götzen dienen, dann werdet ihr mich vergessen und dann werdet ihr ihre schlechte Moral annehmen. Und die Zeit ist davon geprägt, dass Israel immer wieder von diesen Völkern, unter denen sie jetzt leben, die sie nicht aus dem Land verwiesen haben, unterdrückt werden, von ihnen ausgebeutet werden und sie kommen immer wieder zur Vernunft und schreien, Gott, hilf uns doch aus dieser Situation raus. Und Gott erweckt immer wieder einen Helden, einen Richter unter ihnen, der sie mit Gottes Hilfe befreit. Aber kurz danach wenden sie sich wieder ab, gehen wieder den alten Bräuchen hinterher, vergessen Gott und sind wieder in der Miserie. Und wie sich das dann so weiterentwickelt, sehen wir, wie das Volk immer verworrener, immer schlimmere Dinge tut und wie auch die Helden, die Gott in ihnen erweckt, immer fragwürdigere Mittel ergreifen und immer komischere Leben leben. Und was den Richter so speziell oder das Buch der Richter so schwierig zu interpretieren macht, ist, dass vieles davon einfach eine historische Erzählung ist, ohne dass Kommentare drin stehen, wie Gott diese Dinge bewertet, wo wir klar sehen, Gott sieht das so oder so, sondern es wird uns einfach so dargeboten und wir müssen sehen, was tun wir mit diesem Text, was es doch zu einer großen Herausforderung macht. In der Geschichte, in der es heute geht, diese und die Geschichte davor, bilden das Ende vom Buch der Richter und das ist sozusagen der Epilog, womit Richter dann abschließt. Und MacArthur betitelt diesen Teil, so wie ich jetzt die Predigt betitelt habe, als Israels Verfall. Und auch wenn der Text schwer zu interpretieren ist, haben wir zwei Leitfaden, die wir in dieser und der vorherigen Geschichte immer wieder sehen und immer wieder lesen. Zwei Sachen, zwei Aussagen, die immer wieder gemacht werden. Und die helfen uns, diese Geschichten einzuordnen. Die erste ist, in jenen Tagen war kein König in Israel. Und die zweite ist, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das bedeutet also, jeder hat einfach gemacht, was er richtig fand. Jeder hat getan, was für ihn am besten war und womit er am besten rauskam. Und es gab keinen König, der für Recht und Ordnung sorgte, der Gesetze etablierte und dafür sorgte, dass sie auch eingehalten werden. Und auf dieser Bühne spielt sich die folgende Geschichte ab, die wir heute anschauen werden. Wer gerne noch ein bisschen tiefer in das Thema der Richter schauen will, der gesagt hat, oh, da ist doch einiges Spannendes drin, das ich vielleicht nicht so ganz verstehe, dem kann ich das Buch Judges for You von Timothy Keller empfehlen. Es ist leider im Moment nur auf Englisch erhältlich, aber er geht das ganze Buch auf eine, finde ich, sehr gute Art und Weise durch und es hat auch mir in der Vorbereitung an einigen Stellen geholfen. Fangen wir die Geschichte an. Es gab einen Leviten, der an den Bergen von Ephraim wohnte. Das ist ungefähr hier so. Hier hatten wir eine große Gebirgskette in Israel. Das da hier ist Israel. Hier haben wir das Mittelmeer. Hier haben wir das Tote Meer. Hier oben den See von Galiläa. Hier haben wir Jerusalem, was damals noch Jebus hieß. Darauf kommen wir noch. Und der Levit, der wohnte hier am Rande von Ephraim in den Bergen. Und er hatte eine Nebenfrau, die ihm fremdgegangen war und zu ihrem Vater nach Bethlehem floh. Nach 4 Monaten entscheidet sich der Levit, seine Frau wiederzuholen und macht sich mit seinem Knecht auf. Der Vater der Frau empfängt sie sehr herzlich und bringt ihn dazu, mehrere Tage dort zu bleiben. Bevor sich der Levit dann schlussendlich verspätet mit seiner Frau aufmacht und zurück nach Hause gehen will. Also, er kommt hier aus Ephraim, seine Frau kommt aus Bethlehem und die flüchtet hier nach unten, nach Bethlehem, wo ihr Vater wohnt. Und auf den ersten Blick fängt diese Geschichte ganz harmlos an. Doch beim zweiten Hinschauen sehen wir, dass da schon von Anfang an ein paar Dinge nicht so ganz passen. Zum einen hat Gott die Menschen berufen, einen Mann und eine Frau. So hat er sie geschaffen. Und wir sehen, dass der Levit hier eine Nebenfrau hat. Gut, das war damals recht gebräuchlich, wenn auch nicht richtig. Aber die scheint ihm fremd zu gehen und dann abzuhauen. Und die Reaktion vom Levit zunächst ist interessant, weil auf Fremdgehen stand damals die Todesstrafe. Aber der Levit geht weder der Frau hinterher, um sie vor Gericht zu bringen, noch versucht er, sie zu überreden, zu sagen, ja, es war vielleicht doch nicht so schlimm, ich vergeb dir, sondern er macht erstmal gar nichts. 4 Monate lang macht er erstmal gar nichts. Dass man erstmal ein paar Tage braucht, über sowas zu überlegen, das ist verständlich. Aber man braucht keine 4 Monate lang, um sich zu überlegen, meine Frau ist weg, was mache ich jetzt nur? Es geht ihm also nicht wirklich um die Frau. Sie scheint anscheinend nicht wirklich so wichtig in seinem Leben zu sein. Und entweder er vermisst die körperliche Liebe, die sie ihm gegeben ist. Wir müssen an dieser Stelle innehalten und wir müssen uns das berühren lassen. Wenn uns das berührt, wenn uns das nicht berührt, dann sind wir in einem Status, der nicht mehr gut ist. Diese Frau ist durch die Hölle gegangen und als sie zurückkommt, steht sie vor einer geschlossenen Tür, wo niemand auf sie wartet und wo sie alleine stirbt. Umso erschreckender ist der Fakt, dass wir lesen, dass dieser Mann anscheinend in dieser Nacht einfach in sein Bett gegangen ist und geschlafen hat und am nächsten Morgen aufsteht und nicht mal dass er nicht mal erwartet, dass er seine Frau wiederfindet, sondern dass er einfach seines Weges ziehen will. Und er sagt ihr einfach, steh auf. Und sie steht nicht mehr auf. Was ist das? Was ist das für eine Haltung? Wie kann ein Mann, um seine eigene Haut zu retten, seine Frau geben, statt sich selbst? Oder zumindest seinen Diener, den er bei sich hatte. Und auch wenn das Neue Testament noch nicht da ist, und auch wenn die Rolle der Frau durch das Neue Testament noch nicht ganz klar gemacht wurde, lesen wir immer wieder im Alten Testament, wie Gott, der Schöpfer, sich immer wieder für das Recht der Schwächeren einsetzt, für die Waisen, für die Witwen, für die, die beschützt werden müssen. Und trotzdem wird all das ignoriert. Was ist das für eine Kultur, wo der Diener eines fremden Gastes mehr wert ist, wie die eigene Tochter? Wo Männer sich nicht für ihre Frauen und für ihre Kinder einsetzen, um sie zu beschützen. Es ist die Kultur der Kanaaniter. Es ist die Kultur der Völker, wo Gott sagte, treibt sie aus, denn das, was sie mit euch machen werden, ist nicht gut. Sorgt dafür, dass sie nicht unter euch wohnen. Es ist die Kultur, die sie angenommen haben. Die Kultur, wo Frauen keinen Wert haben, verzichtbar und austauschbar sind. Und dieser Bericht, der sollte für uns ein rotes Warnschild sein. Das, was passiert, wenn wir den Weg beschreiten, wo Frauen nichts mehr als Status und Objekte sind. Und er sollte uns neu klar machen, wofür wir als Christen verantwortlich sind und wofür wir einstehen sollten. Dass wir für unsere Frauen und für unsere Töchter, ganz egal, ob sie leiblich sind oder ob sie unsere geistlichen Frauen oder Töchter sind, einstehen und sie beschützen. Und jetzt können wir denken, naja, zum Glück leben wir nicht mehr in solchen Zeiten wie damals. Zum Glück betrifft uns das heute nicht. Doch machen wir uns nichts vor. Wir leben in einer bipolaren Welt, in einer bipolaren Gesellschaft, in der auf der einen Seite für Frauenrechte gekämpft wird, was gut ist, aber wo teilweise so weit gegangen wird, dass es bis ins Absurde geht, und gleichzeitig in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo Pornografie und Menschenhandel allgegenwärtig sind, in der es vielen Frauen wenig besser geht wie dieser Frau, von der wir hier und heute lesen. Es ist etwas, wo wir nicht einfach drüber gehen sollten. Etwas, wo wir immer wieder uns selbst hinterfragen müssen und sehen müssen, wo wir darin stehen und was unsere Rolle darin ist. Und was wir tun und was wir nicht tun. Der Levit nimmt seine tote Nebenfrau, er legt sie auf seinen Esel und er zieht nach Hause, nach Ephraim. Dort teilt er sie in 12 Stücke und sendet jedes Teil an einen von den Stämmen Israels. Was der Levit jetzt tut, ist nicht dieser Frau ihre letzte Ehre geben, sie nicht mit dem, was sie noch hat, zu begraben und ihr das zu erweisen. Nein, was er tut, ist einen Plan zu schmieden, wie er sich rächen kann. Nicht für sie, für seine Frau, sondern für sich, für den Stolz, der ihm genommen wurde. Und er ist dazu bereit, bis ins Extreme zu gehen. Er ist dazu bereit, alles zu tun, was unglaublich ist. Und nicht er soll diese Rache durchführen, nein, diese Rache soll von anderen getragen werden, soll von ganz Israel getragen werden. Und bis hierher könnten wir sagen, gut, diese Geschichte ist schrecklich, aber sie beruht auf mehreren fatalen Fehlern von einzelnen Menschen oder zumindest von einer Gruppe von Menschen. Doch was jetzt folgt, nimmt ein nationales Ausmaß an, in der das ganze Volk Israel mit reingezogen wird. Ganz Israel ist außer sich vor dem Schrecken dieser Geschichte, denn so etwas hatten sie noch nie gesehen. Und sie treffen sich in Mizpah, um zu beraten, was sie tun sollen. Ganz Israel bedeutet von hier ganz oben bis hier ganz unten. Kommen sie alle zusammen nach Mizpah, was in der Mitte liegt und in der Nähe von Gibea ist. Sie stehen vereint wie ein Mann vor Gott, um Gerechtigkeit gegen Benjamin zu üben und fordern diese heraus, die Schandtäter herauszugeben, damit sie ihre gerechte Strafe, den Tod, erhalten sollen. Doch Benjamin verhärtet sich und will sie nicht ausliefern. Stattdessen stellen sie ihre eigene Armee auf, um gegen den Rest von Israel, ihren Brüdern, zu ziehen. Eine Armee von 400.000 Mann von Israel tritt also gegen eine Armee von 26.000 Mann von Benjamin an. Das Volk ist hier seit dem dritten Kapitel im Richterbuch das erste Mal wieder vereint. Das erste Mal lesen wir, dass sie wieder als ein Mann vor Gott stehen. Aber nicht, um gemeinsam gegen die Völker zu kämpfen, die sie unterdrücken, um sich gemeinsam zu befreien. Nein, sie stehen dort gemeinsam vereint, um gegen ihren eigenen Bruder, gegen Benjamin zu kämpfen. Doch auch hier gibt es einen Ausweg, denn sie stellen die Forderung, gibt uns diese Männer raus und wir werden das Gericht an ihnen üben. Doch Benjamin verhärtet ihr Herz und auf einmal sehen wir, dass der fehlende Familienbande, die wir vorher vermisst haben, wo der Mann für seine Frau hätte einstehen sollen, auf einmal steht Benjamin, ein ganzer Stamm, für ihre eigenen Brüder ein. Aber nicht für Menschen, die unterdrückt wurden, sondern für eine Gruppe von Schändern, die zusammen eine Frau umgebracht haben. Dafür stehen sie nun ein. Und es hätte niemals so weit kommen dürfen, denn spätestens als die Geschichte publik geworden ist, hätten die Ältesten Benjamins hingehen müssen und hätten diese Männer vor Gericht bringen müssen. Aber sie taten das nicht. Und sie sind sogar einen Schritt weiter gegangen. Sie haben gesagt, nein, wir bringen sie nicht selber vor Gericht und wir lassen auch euch sie nicht vor Gericht bringen, sondern wir stellen uns dazwischen und wir werden gegen euch in den Krieg ziehen, damit er sie nicht bekommt. Das falsche Zusammenhalten von Benjamin führt dazu, dass der erste israelitische Bürgerkrieg bevorsteht. Weil ein Stamm die Brüderbande höher sieht als das Recht und das Gesetz, sollen sie gemeinsam untergehen. Weil sie die Sünde unter sich tolerieren, stehen sie vor dem Verderben. Also zieht Israel gegen Benjamin in den Krieg. Und es ist kein schöner Krieg. Nach heftigen Verlusten in den ersten zwei Tagen, wo Israel 40.000 Männer verliert, gibt Gott endlich Israel den Sieg. Und sie können durch einen Hinterhalt Benjamins Streitmacht schlagen und töten jeden, den sie in der Stadt Gibea finden und setzen die Stadt in Brand. Doch es bleibt nicht dabei. Sie setzen den flüchtenden Soldaten nach und verfolgen sie auf den Straßen und töten alle, die sie finden können. Erst 5.000, dann nochmal 2.000. Bis von dem benjaminitischen Heer von 26.000 Mann nur noch 600 Mann entkommen. Man könnte meinen, dies wäre genug der Strafe. Doch sie kehren zurück und es folgt die totale Ausrottung aller benjaminitischer Städte. Alle Männer, alle Frauen, alle Kinder, alles Vieh wird getötet und alle Städte werden verbrannt. Es bleibt von Benjamin nur die 600 Mann, die 600 Soldaten, die in die Gebirge geflohen waren. Was ist das für eine Strafe? Das ist keine Gerechtigkeit, die wir hier sehen. Das ist nicht Auge um Auge. Das ist ein ganzer Kopf für einen Zahn. Es ist blanke, ungezügelte Rache, was wir hier sehen. Und es wird leider nicht besser. Danach geht das Volk nach Bethel, hier hoch. Und sie kommen zu Vernunft und trauern um das, was geschehen war. Dass innerhalb eines Tages ganz Benjamin ausgerottet wurde. Und jetzt kommen sie wieder zu Gott und fragen, warum so etwas Schreckliches passieren musste. Es gab zwar noch 600 Mann, doch es gab keine Frauen mehr von Benjamin. Und es stellt sich heraus, dass dies ein großes Problem ist. Denn die Israeliten hatten Mitleid mit ihren Brüdern, konnten ihnen aber nicht helfen, weil als sie sich am Anfang in Mizpah getroffen hatten, haben sie einen Schwur abgelegt, dass keiner der Israeliten ihre Töchter einem Benjaminiter zur Frau geben würden. Und damit war das Fortbestehen des Stammes Benjamin vorbei. Denn ohne Frauen würden sie nicht weiter existieren können. Sie stellten aber fest, dass sie noch einen weiteren Schwur geleistet hatten, nämlich, dass alle Städte, die nicht mit in den Krieg gegen Benjamin ziehen, ausgerottet werden sollen. Und sie stellten fest, dass niemand aus der Stadt Jabesh in Gilead gekommen war, die hier oben liegt. Und sie schmiedeten einen Plan, dass alle Einwohner von Jabesh, wie ihr Schwur besagte, getötet werden sollen, bis auf die Jungfrauen, welche den übrigen 600 Benjaminitern zur Frau gegeben werden sollten. Nachdem sie dies vollstreckt hatten, kamen sie mit 400 Jungfrauen zurück und stellten fest, dass immer noch 200 fehlten. Also schmiedeten sie einen neuen Plan. Denn das jährliche Fest für den Herrn in Shiloh, was nördlich von Bethel liegt, stand kurz bevor. Und an diesem Fest war es so, dass alle Jungfrauen zusammenkamen und einen Reigen tanzten. Und sie sagten den übrigen Benjaminitern ohne Frauen, dass sie dorthin gehen sollten und sich Frauen rauben und sie vergewaltigen und zur Frau nehmen sollten, damit sie Frauen hatten. So mussten die Israeliten die Frauen nicht freiwillig geben und ihren Schwur nicht brechen, aber die Benjaminiter kamen trotzdem zu Frauen. Je weiter wir lesen, je mehr verstricken wir uns in weiteren verworrenen, schrecklichen Dingen, die zueinander spielen. Wieder gilt der Ehrenkodex mehr wie die Gnade und die Liebe und das Bitten um Vergebung vor einem Gott, der sich immer wieder als barmherzig gezeigt hat. Und die Lösungen, die sie finden, führen nur zu weiterem Grauen und unbeschreiblichem Leid. Wenn wir zusammenfassen, was wir in dieser Geschichte lesen, dann sehen wir, dass der Rachezug für die Vergewaltigung von einer Frau dazu führen, dass ein ganzer Stamm ausgerottet wird, dass eine Stadt ausgerottet wird, damit die Jungfrauen den Schändern und den Verteidigern der Schändern gegeben werden kann, und darin endet in einem geplanten Raub und von der Vergewaltigung von 200 weiteren Jungfrauen. Das ist also die Lösung von dem, was sie selbst verbrochen haben. Es ist blanker Grauen und blanker Wahnsinn. Und es kann uns einfach nur sprachlos machen. Was hier gelebt wird, ist nicht gottgefällig. Was hier gelebt wird, ist die leere Hülle von toter Religion, getrieben von eigenen Gefühlen und eigener Rache. Wenn es gerade mal passt, wird Gott gefragt und gesehen, was er will. Und wenn es nicht gut läuft, dann wird gefragt, warum, Gott, kannst du das nur zulassen? Die Schwüre und die Eide, die sie sich selbst auferlegen, stehen über jeder rationalen Entscheidung. Und Gnade und Vergebung werden nicht in Betracht gezogen. Aber lasst uns nicht zu schnell über Israels Schandtaten hinwegziehen und sie bedauern. Denn bedauernswert, das sind sie. Aber es sind nicht ferne Geschichten. Die Tragik, die wir in Richter finden und lesen, ist die Tragik unserer heutigen Zeit, wenn auch in anderer Ausprägung. Auch als Kirche und auch als Gemeinde müssen wir uns fragen, was bedeutet das für uns? Und müssen uns vor Augen halten, dass wir in Zeiten leben, die nicht komplett anders sind. Denn dies ist die Zeit, in der sich die Gemeinden und Kirchen zu großen Teilen nicht nach dem richten, was die Bibel sagt, sondern die Bibel so auslegt und so interpretiert, dass die eigenen Ansichten gerechtfertigt werden. Und selbst dann, wenn man das eigentlich nicht mit der Bibel kann. Wir sind in einer Zeit, wo zuerst geschaut wird, was ich will und was ich erreichen will, und danach später geguckt wird, wie wir das mit Gott vereinen können. Und ich will hier nicht stehen und sagen, guckt mal nach draußen, guckt mal die Kirche und guckt die Gemeinde an, wie die Dinge tun. Nein, ich möchte hier stehen und mich selbst anschauen. Und ich möchte euch auffordern, euch selbst anzuschauen und uns zu hinterfragen. Wo führt uns unser Herz hin? Wo sind wir darauf ausgerichtet, Dinge zu tun, wo wir sagen, ja, das will ich tun? Und was Gott dazu denkt, ja, das bringen wir schon irgendwie in eine Linie. Irgendwie schaffe ich das schon auch, das zu rechtfertigen. Irgendwie wird er schon auch damit klarkommen. Aber wo ist unser Herz? Ist es darauf, unsere Träume zu verwirklichen, oder ist es darauf ausgerichtet, zu sehen, was gut und was recht ist und was Gott für uns hat? Denn es ist erschreckend, wenn wir in die Geschichte schauen, wie oft wir sehen, dass das Christentum immer wieder zur leeren Hülle und zur toter Religion wurde. Und dort, wo das Wort Gottes und Jesus Christus im Zentrum sein sollten, menschliche Konstrukte stehen, die für Unrecht und Unheil sorgen. Und wo nicht Gott zuerst gesucht wird, sondern das eigene Wohl. Dort, wo eine lebendige Beziehung zwischen Gott und jedem einzelnen Christen sein sollte, Institutionen stehen, die nicht nach Gott fragen. Wenn ich euch also eine Sache zum Mitgeben habe heute, dann ist es die: Lest und studiert das Wort Gottes. Beschäftigt euch damit und hinterfragt es. Schaut, was darin steht und ringt damit. Fordert Gott auf, euch darin zu begegnen, was er sagt. Und zu sehen, was es bedeutet, dass Gott auf der einen Seite heilig ist und die Sünde hasst und nicht damit verbunden werden kann, aber gleichzeitig voller Gnade und voller Güte ist und mit offenen Armen dasteht. Denn wenn wir das tun und wenn wir ihm darin folgen und wenn wir unser alles in uns darauf ausrichten, was er sagt und was gut ist in seinen Augen, dann haben wir ein gutes Rezept, nicht in die gleiche Falle zu fallen. Und ultimativ soll das Buch der Richter, soll diese Geschichte kein Schauermärchen sein, um uns sentimental zu machen und um uns herauszufordern, nach dem Gesetz zu leben. Nein, ganz im Gegenteil. Es soll uns die Realität und die Grausamkeit aufzeigen, auf die wir als Menschen zusteuern, wenn wir ohne Gott leben. Wenn jeder tut, was er selbst für richtig hält. Und das selbst, wenn wir die besten Voraussetzungen haben. Das Volk der Kanaaniter hatten nicht Gott zu ihrem Herrn. Sie hatten keine Gesetze von ihm. Aber Israel hatte Gott als ihren Herrn. Sie hatten die Gesetze von Mose bekommen. Sie hatten eigentlich alles, was sie benötigten. Was diese erschreckende und verstörende Geschichte uns zeigt, ist, dass selbst wenn wir Gottes Wort haben, ganz egal, was wir nehmen, ganz egal, wenn wir welche Religion und welche Moral wir in unser Gesetz verankern, selbst wenn dieses Gesetz von Gott kommt, wir als Menschen immer auf die Art und Weise uns verändern, dass wir fallen und dass wir im Chaos enden und dass wir uns nie befreien können und dass wir nie gerecht leben können. Das Gesetz wird uns nie befreien können und es wird uns immer unterjochen und versklaven und uns aufzeigen, wie unzulänglich wir sind. Nur durch Gnade, nur durch Vergebung, nur durch Erlösung, die nicht von einem Menschen kommt, die nicht aus uns selbst kommt, können wir wahren Frieden finden, können wir diesem Chaos ein Ende setzen. Aber genau das ist die gute Nachricht, die wir heute haben. Und das ist es, was wir heute feiern dürfen. Das ist das Angebot, was Gott uns gibt. Und wir dürfen in 2. Korinther 5 lesen, ab Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus hat all das getragen und Jesus ist durch diese Schmach gelaufen. Wenn wir sehen, was diese Frau erlebt hat, ist es schrecklich und ich will es in keiner Weise kleinreden. Aber das, was Jesus getragen hat, ist noch größer. Und er hat es getragen für all die Dinge, die wir, die du, die ich getan haben, die in uns stecken, für all das Potenzial, was in uns steckt, was mögliches schlimme Dinge sind und Dinge, die wir in unseren Gedanken haben und Dinge, die wir tun. Er hat es getragen und er hat es auf sich genommen, damit wir vor Gott stehen dürfen, damit wir gerecht vor ihm stehen dürfen. Nicht, weil wir etwas gut getan hätten, nicht weil wir uns nach seinem Gesetz gerichtet hätten, sondern nur deswegen, weil er Gnade hat, weil er Gnade für uns hat und weil er uns mit sich versöhnen will. Und ganz egal, ob du dich zu den Menschen vielleicht zählen würdest, die dieses Haus umringt haben. Ganz egal, wenn du von dir sagst, nein, das kann nicht sein. Ich habe so viel Schlechtes in meinem Leben. Gott, das reicht nicht aus, dass Gott seine Gnade wegnimmt. Das reicht nicht aus, dass er seine Hand zurücknimmt und sagt, nein, mit dir will ich nichts zu tun haben. Denn seine Gnade ist größer. Oder aber, wenn du dich eher zu einem von den Israeliten zählst, die für eine gerechte Sache in den Krieg ziehen wollte und doch so schlimm fehlte und versagte. Genau. Selbst dann und gerade dann zeigt uns diese Geschichte, dass wir Gottes Gnade brauchen und dass wir immer wieder dazu in der Lage sind, schlimme Dinge zu tun, selbst wenn unsere Absichten eigentlich gute sind. Denn wir wurden geboren und in diese Welt gesetzt als gefallene Menschen, als Nachkommen von Adam und Eva. Und wir haben nichts, was uns vor Gott gerecht machen kann, außer seinen Sohn Jesus Christus. Und in ihm bekommen wir diese Kraft, das Unrecht, was wir sehen, das Unrecht, was uns angetan wird, nicht mit weiterem Unrecht, nicht mit blinder Rache zu begegnen, sondern mit Vergebung und mit Liebe zu begegnen. Und ich sage nicht, dass das einfach ist und ich sage nicht, dass dann, wenn wir Christen sind, wir einfach sagen können, hey, ist mir doch egal, ich habe dich doch lieb und ich vergebe dir. Denn Vergebung fängt immer mit einer Entscheidung an. Und die Entscheidung, die fühlen wir am Anfang vielleicht nicht. Aber mit der Zeit kann Gott uns auch dieses Herz der Vergebung und dieses Gefühl der Vergebung geben. Aber es ist wichtig, dass wir nicht an Dingen festhalten und nicht sagen, aber du hast das getan und deswegen werde ich auf ewig mit dir sauer sein und werde ich nie mehr mit dir sprechen oder werde ich dies oder jenes tun, sondern dass wir loslassen in dem Wissen, dass Gott uns all das, was wir getan haben, auch vergeben haben. Und wie können wir dann dastehen und sagen, nein, aber ich kann dir nicht vergeben. Und ich sage auch nicht, dass wir in Christus keine Fehler mehr machen werden, denn wir sind immer noch Menschen und wir sind immer noch unter der Herrschaft dieser Welt, die vom Satan beherrscht wird. Und wir sind immer noch im Fleisch und wir werden immer noch Fehler tun, aber wir haben neu einen König, an dem wir uns ausrichten dürfen, der voll Vergebung ist, zu dem wir immer wieder kommen dürfen und uns immer wieder ausrichten dürfen und uns immer wieder um Vergebung bitten dürfen. Und so dürfen wir neu zu Gottes Volk gehören, dürfen wir seine Kinder sein und wir dürfen zu dem Volk gehören, von dem geschrieben steht, in jenen Tagen hatten sie einen König und sein Name ist Jesus Christus und jeder tat, was er Jesus Christus tun sah. Amen.